Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kian Gaffrey. Mittwoch heißt
Bergfest. Und wir beide wieder zusammen im Büro, ne? Von der Ostsee zurückgekehrt, du von der Nordsee. Kann nur jedem empfehlen, entscheidet euch. Fahrt lieber zur Ostsee.
Ich meine, ich komme ja von der Nordseeküste, ich kann gar nichts anderes sagen. Aber wir haben hier in Berlin zusammen Fußball geguckt und das war ein geiler Fußballabend. Also solche Champions-League-Abende wünscht man sich im Halbfinale.
Ja, also das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Mir hat Real gegen Man City noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als Arsenal gegen Bayern. Das war absoluter Turbo-Fußball, aber wir fangen natürlich erst mit dem deutschen Vertreter an, André. Und ich glaube, du hast eine Sprachnachricht organisiert aus London, London Calling mit Heiko Niederer, oder?
So ist es und wir hören rein, was Heiko nach dem Spiel zu sagen hatte.
Servus André aus dem Emirates Stadion in London, wo man gerade noch die Buhrufe und Pfiffe der Fans hört, denn die sind völlig aufgebracht, weil sie ja in der 95. Minute unbedingt noch einen Elfmeter haben wollte. Manuel Neuer ist da ziemlich resolut rausgegangen, aber der Schiri hat sofort angezeigt, es war nichts für ihn. Die Fans haben das etwas anders gesehen, wird sich sicher nochmal aufklären im Nachhinein. Ja, aber die Fans sind ohnehin natürlich etwas verwundert, denn man muss sagen, die Bayern, sie leben ja doch noch, holen hier ein überraschendes 2:2 beim FC Arsenal. Es sah sogar lange Zeit danach aus, dass sie einen Kontersieg landen könnten, haben lange 2:1 geführt. Arsenal zunächst 1:0 in Führung gegangen durch das schöne Tor von Saka. Da sah es erst nach einem Kantersieg aus für die Londoner. Aber dann schlugen die Bayern zurück. Ja, erst das Tor von Gnabry, der mal wieder in London trifft. Hat ja 4 Tore in Tottenham gemacht, 2 Tore bei Chelsea, jetzt 1 Tor bei seinem Ex-Club Arsenal. Also er ist weiterhin der London-Mann. Und dann natürlich dieses Turbo-Solo von Leroy Sané über den halben Platz, was dann die Arsenal-Abwehr nur mit einem Foul stoppen konnte. 11 Meter, Harry Kane macht ihn rein, eiskalt. Also Bayern führte lange, am Ende ein 2:2, mit dem Bayern sicher sehr, sehr gut leben kann. Denn damit hat man wirklich alle Chancen im Rückspiel. Und ich glaube, nach den Vorzeichen, nach den letzten Spielen, nach den Pleiten gegen Dortmund und Heidenheim, hatte keiner damit gerechnet, dass Bayern hier ein 2:2 holt. Haben ein bisschen gespielt, muss man sagen, wie sonst die Gegner in der Bundesliga gegen Bayern. Hinten reingestellt, gekontert, Arsenal das Spiel machen lassen. Die haben das auch gut gemacht, aber so richtig viel ist ihnen nicht eingefallen. Also am Ende ein 2:2 für die Bayern. Ein richtig, richtig gutes Ergebnis. Und man muss sagen, sie leben noch. Und der Traum vom letzten möglichen Titel, nämlich dem Henkelpott, ist weiterhin da. Also, ciao aus London.
Die Bayern leben noch, die Bayern sind wieder da, 2:2 beim Premier League Tabellenführer musste auch erstmal machen, die Tür ist auf zum Halbfinale. Wer hätte das gedacht nach den letzten Wochen, André?
Ich.
Ja, das stimmt, du hast es wirklich gedacht. Ich habe auf meinem Telefon noch eine Memo vom 31. März, den Tag nach dem Dortmund-Spiel. Die spielen wir euch irgendwann vor, wenn das Viertelfinale gänzlich rum ist, weil noch sind die Bayern nicht im Halbfinale, aber wie gesagt, die Tür ist ganz weit offen.
Absolut und ich fand es auch ehrlicherweise nicht so glücklich. Ne? Ich fand, es ging schon in Ordnung. Also 2:2 geht mindestens in Ordnung. Heiko hat über diesen Elfmeter gesprochen, den die Arsenal-Fans gern noch gehabt hätten. Habe ich gar keinen gesehen. Also der Saka, der packt das Bein so weit raus, das ist ja fast ein Stürmerfoul.
Ja, und selbst wenn man sagt, das war ein Elfmeter, dann muss man nochmal eine Situation zurückspulen. Es gibt ein Handspiel im Strafraum von Arsenal, wo der Torwart zu seinem Verteidiger passt. Der nimmt den Ball einfach in die Hand und schießt ihn wieder rüber. Und der Schiri hat wohl gesagt, das hat Thomas Tuchel danach im Interview erzählt, so es war so eine Kids-Aktion, dafür gibt er keinen Elfmeter in einem Champions-League-Viertelfinale, weiß ich dann nicht. Am Ende kann man sagen, ausgleichende Gerechtigkeit, 2:2. Ich fand schon, für den Aufwand, den Arsenal betrieben hat, war das 2:2 dann auch verdient und damit können alle Beteiligten erstmal leben. Aber vielleicht Arsenal ein bisschen weniger als die Bayern und vor Thomas Tuchel muss man auch irgendwie den Hut ziehen, der hat die Bayern sehr gut eingestellt auf dieses Spiel.
Absolut. Also erstmal, ich finde nichts ausgleichende Gerechtigkeit. Also es von Bayern war ein Elfmeter, der nimmt den in die Hand. Das ist ein klarer Elfmeter. Und das von Arsenal in der Nachspielzeit ist keiner. Also es ist nichts ausgleichend.
Nein, nein, ich sag ja, wenn man es so sehen will, dass die beiden Situationen unbedingt, dann kann es sich aufheben. Aber na klar, es war eher ein Bayern-Elfmeter, als dass es ein Arsenal-Elfmeter war.
Für mich ist es für Arsenal eine denkbar schlechte Ausgangsposition. Die haben ihr Heimspiel gehabt, sind auch ja bei den Buchmachern hochgehandelt worden, großer Favorit gewesen in dem Spiel, haben jetzt zu Hause nicht gewonnen. Wir wissen alle, wie schwer die sich zum Beispiel in Porto getan haben, im Achtelfinale. Also für mich ist die Favoritenrolle jetzt auf jeden Fall gedreht. Klar, die Bayern in dieser Saison nicht so konstant, aber wenn es in der Champions League drauf ankam, waren sie es.
Ich sag ja, die Tür ist weit offen zum Halbfinale.
Definitiv.
Ne, also so kann man es auf jeden Fall festhalten. Und dann haben sie auch alle Kritiker irgendwie in diesem Spiel Lügen gestraft. Und eins können wir auch noch festhalten, Heidenheim ist besser als Arsenal.
Was mir wirklich leid tut, ist Serge Gnabry. Ne? Hat sich am Oberschenkel verletzt. Der kam so gut wieder rein, hat auch jetzt wieder das Tor gemacht. Der war quasi der Bayern-Spieler in den letzten Wochen, der als einziger so ein bisschen richtigen Aufwind hatte. Und jetzt fällt er erstmal wieder aus. Thomas Tuchel hat schon Schlimmes befürchtet nach dem Spiel.
Ja klar, die Verletzungsproblematik bei den Bayern, die wird, ich will jetzt nicht sagen immer schlimmer, aber sie ist nach wie vor präsent. Sie können sehr, sehr froh sein, dass Leroy Sané so ein Spiel abliefern konnte, wie er es gemacht hat. Sie können sehr, sehr froh sein, dass sie Manuel Neuer wieder hinten drin hatten.
Und können wir bitte kurz über den dynamischen Michael Ballack sprechen, der Declan Rice wirklich gar keinen Platz gelassen hat?
Hat Werbung in eigener Sache gemacht,
oder?
Leon Goretzka für sich. Also da ist der EM-Zug noch lange nicht abgefahren. Hat ja auch den Stecker gespielt, der zum 1-1 geführt hat. Wir können aber auch nochmal über Alphonso Davies sprechen, über den ich mich wahnsinnig aufgeregt habe. Ein Fußballer, der 20 Millionen Jahresgehalt fordert bei den Bayern und mit Real Madrid liebäugelt, dem dürfen solche Fehler nicht passieren. Sehr früh eine gelbe Karte geholt, jetzt auch gesperrt fürs Rückspiel gegen Saka in der ersten Halbzeit. Echt blass ausgesehen, auch der Hauptangelpunkt, weshalb dieses 1-0 von Saka gefallen ist, was ein Traumtor war. Aber da hat Davies schon 3-4 Situationen vorher, wo er den Spielzug eigentlich lösen kann. Deswegen, also der ist schwer angezählt.
Du redest gerade von den 20 Millionen. Das ist genau das Spiel, wenn du ein 20 Millionen Euro Verdiener bei Bayern sein möchtest, wo du da sein musst. Genau in so einem Spiel, Champions League Viertelfinale, Champions League Halbfinale, Champions League Finale. Das sind die Spiele, wo die Leute, die 20 Millionen bei den Bayern verdienen, die Leistung zeigen müssen.
Er war ja auch schon mal da auf dem Niveau.
Genau,
erinnere dich an dieses Messi-Spiel damals gegen Barcelona bei dem Kurve-Turnier.
Als Bayern die Champions League gewonnen hat, genau. Da war er auf dem Niveau, genau.
Ja.
Ist er momentan nicht. Und ich glaube, auch bei Real Madrid wird es für ihn schwer mit dieser Leistung. Wenn er denn dahin wechseln sollte.
Ja.
Wir haben noch über das zweite Spiel gar nicht so viel gesprochen, machen aber ganz kurz 3-3. Real Madrid zu Hause gegen Man City. Das ist auch für Real zwar okay, aber jetzt kein super Ergebnis. Ich muss aber auch sagen, City, daran siehst du, das ist wirklich eine englische Spitzenmannschaft. Auch europäisch im Vergleich zu Arsenal. Denn was die da in Madrid gezeigt haben, wie dominant die teilweise auch aufgetreten sind, das ist schon brutal.
Sehr, sehr dominant. Sie hatten phasenweise fast 70% Ballbesitz. Ja. Real hat sich so ein bisschen aufs Kontern verlassen.
In Madrid.
Aber City hat sie auch gelassen, muss man sagen. Ja, City sehr früh durch Bernardo, durch einen Torwartfehler. Also die Mauer muss er einfach besser stellen, sonst geht der Freistoß nicht in sein Eck rein. Dann kommt Real zurück. Konter dann auch richtig geil. Ich glaube, das 2-1 durch Rodrigo fällt mit 2-3 Spielstationen aus dem eigenen Strafraum raus. Und dann nach der Pause kommt dann City zurück mit einem Traumtor von Phil Foden, wie der das Ding in Winkel geschweißt hat. Also Weltklasse. Dann Gadiol schlänzt auch noch ein Ding hinten rein. Dann kommt Valverde auf der anderen Seite, Direktabnahme nach einer Vinicius-Flanke. Also da waren 3 Tore am Stück. Es war echt ein Spiel, was richtig, richtig Spaß gemacht hat. Gerade die Anfangsviertelstunde. Und auch da muss man ganz ehrlich sagen, hat City fürs Rückspiel die besseren Karten. Aber Real ist immer sehr gefährlich nach Kontern. Darf man nicht vergessen.
Real in der Champions League ist Real in der Champions League.
Ja, ist halt schade, dass es in diesem Viertelfinale schon das Aufeinandertreffen zwischen beiden gibt, weil hat schon sehr Bock gemacht. War phasenweise One-Touch-Fußball. War einfach geil.
Du musst dir halt vorstellen, da fliegt einer raus und bei anderen Partien kommt jemand weiter und ich möchte niemandem zu nahe treten und wir drücken auch die Daumen, aber heute BVB gegen Atletico, das wird nicht so ein fußballerischer Leckerbissen wie Real gegen City, da bin ich mir sehr sicher.
Ich mir auch, ja.
Und
da werden wenig Tore fallen.
Und wie es da aussieht momentan und wie die Dortmunder das angehen, das habe ich auch mal nachgefragt beim Kollegen Jonas Ortmann, der hat eine Sprachnachricht geschickt und da hören wir jetzt mal rein.
Hallo André, aus dem sonnigen Madrid mit rund 20 Grad in der Sonne, das lässt sich echt aushalten. Und heute Abend geht sicherlich auch heiß her, so muss man sagen. Diego Simeone hat auf der Pressekonferenz gestern echt überrascht, als er über Borussia Dortmund gesprochen hat. Hat einen riesen Respekt, sagt, das ist die intensivste Mannschaft, die noch im Wettbewerb ist. Also wenn man überlegt, dass auch noch Man City, Real und Co. vertreten sind, ist das schon eine überraschende Aussage, die er da getätigt hat. In den Terzic nahm das Kompliment natürlich gerne an, weiß aber auch, dass es Taktikgeschacher vom Taktikfuchs Diego Simeone, der heute Abend natürlich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in Dortmund schaffen will. Die Dortmunder, das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal hier im Podcast gesagt, werden das Spiel wieder zweiteilen. Edin Terzic hat schon direkt von 180 Minuten gesprochen, die dieses Viertelfinale haben wird. Und deshalb geht es heute in den ersten 90 Minuten darum, ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen, um, wie es Edin Terzic so schön sagt, eine magische Nacht in Dortmund zu kreieren in der kommenden Woche. Personal, technisch ist noch spannend. Daniel Malen ist nicht mitgereist, hat weiterhin Oberschenkelprobleme. Das war dann gestern Morgen klar. Ja, und Emre Can, der sollte eigentlich auf der Pressekonferenz gestern sitzen. Stattdessen saß dann aber plötzlich Felix Metscher da. Das lag daran, dass er gesundheitlich angeschlagen war. aber ich gehe davon aus, dass er heute Abend trotzdem im Kader stehen wird und sehr wahrscheinlich auch in der Startelf. Kleine Überraschung heute Morgen noch beim BVB-Flieger, dass Loredana, die Freundin von Karim Adeyemi, mit eingestiegen ist, hat für einen kleinen Hinguck gesorgt mit ihrem grünen Outfit. Ja, und drückt heute Abend ihrem Karim die Daumen, dass er Daniel Malen gut ersetzen wird und hoffentlich vielleicht ja auch trifft. Liebe Grüße, André. Wir hören uns dann aus dem Wanda Metropolitano. Bis morgen. Ciao, ciao.
Na, André, wenn Loredana dabei ist, die Freundin von Karim Adeyemi, dann kann es ja nur klappen für den BVB.
Ich meine, der war ja zuletzt gar nicht so schlecht. Das muss man ihm mal lassen. Ne? Vielleicht ist das der Loredana-Boost, das weiß ich nicht. Aber ey, 20 Grad in Madrid, für mich spanisches Berlin.
Ja, so, da, ne? Haben wir es besser, ne?
Hier ist auch schönes Wetter, ja, ja, auf jeden Fall.
26 Grad.
Lass uns zum Spiel kommen. Also, ich finde, das ist auch wieder so ein Ding. Normalerweise ist Atletico der Favorit, weil die eklig abgewichst, wie man auf gut Deutsch sagt, sind und weil die sowas eigentlich zu Hause auch gerade über die Runden bringen können. Aber dem BVB ist in dieser Saison irgendwie alles und nichts zuzutrauen.
Naja, sie haben auf dem Niveau ein Müh mehr Erfahrung, würde ich sagen. Und das hat man auch bei der Partie zwischen Arsenal und Bayern gesehen, dass Bayern die Mannschaft ist, die ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Niveau hat, mehr Spiele gehabt zu, genau, haben, scheint in der Vergangenheit. Und das gilt auch für Atletico. Ich rechne dem BVB da aber trotzdem was aus. Es würde mich nicht wundern, wenn das Ding lange 0-0 steht. Es würde mich auch nicht wundern, wenn das Ding 0-0 ausgeht zwischen beiden und dann hat der BVB eine hervorragende Ausgangslage fürs Rückspiel.
Dann hat Edin Terzic sich das gut aufgeteilt, wie er selber sagt. Ne? Also erstmal jetzt irgendwie eine gute Ausgangsposition finden und ein Unentschieden, bin ich komplett bei dir, wäre für den BVB eine sehr, sehr starke Ausgang. Ich würde sogar fast sagen, ist das Maximum.
Ja.
Oder?
Na, und wenn sie Glück haben, macht Lücke noch ein Tor, weil der bräuchte auch mal wieder ein Tor, damit er zur EM fährt.
So in der Champions League.
Ja, ja, würde ihm gut tun. So ein Brustabpraller irgendwie rein nach einer Ecke.
Du glaubst dran so ein bisschen, ne? Also so wie ich bei den Bayern ein Believer bin, bist du so ein bisschen beim BVB, habe ich das
Gefühl. Naja, ich glaube halt einfach dran oder ich hoffe es, dass wir zwei deutsche Vertreter im Halbfinale haben. Und die Chance ist ja, Stand heute, gar nicht so schlecht.
Wir haben noch ein zweites Spiel heute.
Ja, auch ein Kracher. PSG gegen Barca.
Oh ja, sehr schön. Da habe ich zum Beispiel einen klaren Favoriten. Ich glaube, die Pariser machen es.
Gehe ich nicht mit.
Nee, habe ich mir schon gedacht.
Gehe ich nicht mit. Ich glaube, dass Barca jetzt nach vielen Jahren Abstinenz in diesem elitären letzten Achtkreis irgendwie auch mal wieder Morgenluft wittert und Lamine Jamal ist gut drauf. Der Kader ist schon okay und PSG, ja, die marschieren in der französischen Ligue 1 da durch, aber.
Kylian Mbappé.
Ja, aber reicht es für zwei Spiele?
Ja, gut, also Barca.
Und PSG, Barca aus der Historie raus, absolut, immer Barca.
Aber Barca ist auch nicht mehr Barca, wie wir es kennen. Und also vor diesem Barca habe ich auch keine Angst. Wir sind uns, glaube ich, sowieso einig, der Turnierfavorit für die Champions League kommt nicht aus dieser Hälfte des Turnierbaums.
Nein, 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 nein.
Ne? Das ist ja klar.
Also der Sieger am Ende kommt von City, Arsenal, Bayern oder Real.
Auf jeden Fall ist das der große Favorit im Finale.
Hundertprozentig.
Also bin ich komplett dabei. Ja, wird wieder ein spannender Abend. Es war ja gestern ein bisschen schade, dass man keine Konferenz gucken konnte, weil das ja auf zwei verschiedenen Sendern kam. Ja. Heute geht's. Heute Abend, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch eine schöne Konferenz reinziehen.
Muss man fast auch.
Ja, Champions League sowieso ist immer geiler Fußball.
Ist schon
Pflicht. Und das andere ist vielleicht auch das ein bisschen bessere Fußballspiel, ehrlicherweise.
So, jetzt noch kurz Niederung des deutschen Fußballs. Hast du Lust?
Ist der VfL Bochum schon eine Niederung für dich?
Ja? Nein, nein. VfL Bochum gleich. Ich wollte erstmal mit Schalke anfangen.
Oh ja, der Schokoskandal.
Der Schokoskandal. Vielleicht haben es einige von euch mitbekommen. Schalke hatte ja 1-1 gespielt in Hannover. Dominik Drexler saß 90 Minuten auf der Bank, spielt ja seit dieser 5-2-Blamage bei Düsseldorf überhaupt keine große Rolle mehr. Ja. Glaube ich so 20 Minuten gesehen. Saß 90 Minuten auf der Bank, ist in die Kabine, hat einen Schokoshake durch die Gegend geworfen. Die Flüssigkeit trat aus, hat auch ein paar Mitspieler erwischt. Und jetzt wurde er suspendiert und Trainer Karel Geratz hat gesagt, Dominik hat sich zuletzt über die Mannschaft gestellt, ab zu U23, wie Timo Baumgartel auch. Problem ist, der Kollege Drexler hat ein ganz gutes Standing in der Kabine. Müssen wir mal schauen, ob die nicht wieder einen Trainer opfert.
Hat,
ich kenn's auf Schalke, ja.
Ja, ja, hat sich ja auch in der WhatsApp-Gruppe entschuldigt und ich find's wirklich, es ist fantastisch, dass Schalke 04 der einzige Verein in Fußball-Deutschland ist, wo wirklich alles rauskommt.
Ja.
Also jede WhatsApp-Nachricht in der Mannschaftsgruppe, egal was, bei Schalke kommt alles raus.
Ich kenne das, ich hab's auch geliebt, als Stamboli das Schalke-Trikot bespuckte und so und naja, es sind immer gute Zeiten auf Schalke. Jetzt erst recht wieder.
Bleiben wir jetzt im Pott. Gehen wir nach Bochum.
Genau. Heiko Butscher macht es da erstmal. Der U19-Trainer übernimmt interimsweise, aber auch mit Aussicht auf eine Verlängerung, falls es denn klappt mit dem Klassenerhalt. Das hat Patrick Fabian so durch ein, zwei Aussagen ein bisschen ja in Aussicht gestellt. Ich glaube, der VfL wird sich ärgern, dass sie sehr früh Nägel mit Köpfen gemacht haben und Thomas Letsch mitgeteilt haben, ey, ab dafür. Stand ja dann erstmal ohne Trainer da am Montagabend.
Also mein Highlight in Sachen Bochum ist Peter Stöger, der hinterher in einem Interview sagt, ja, ich habe schon überlegt, das zu machen, um mich wieder ins Gespräch zu bringen. Boah, das ist ja eine bodenlose Aussage, also ja, ganz ehrlich.
Auf der VfL-Geschäftsstelle gibt es wohl böse Stimmen, die behaupten, er hat es sogar extra ein bisschen gemacht, um Köln so ein bisschen, seinem Ex-Verein, in die Karten zu spielen. Boah. Ich will da jetzt nicht mehr rein interpretieren, als da ist, aber ist auf jeden Fall gerade für den VfL Bochum ziemlich bitter gelaufen.
Wir haben noch mehr?
Ja, ein, zwei News haben wir noch. Frankfurt-Verteidiger Tuta ist nach seiner roten Karte gegen deine Werderaner, André, für 2 Spiele gesperrt worden.
Jens Day 3 Spiele gekriegt?
Ja, ja, habe ich auch mitbekommen. Heidenheim holt Luca Kerber von Drittligist Saarbrücken. Das war ja so ein Thema, der junge Mittelfeldspieler, sehr begabt, bekommt in Heidenheim einen Vertrag bis 2027. Die haben sich den gesichert. Die deutschen Frauen müssen wir noch erwähnen. Die haben gewonnen, das 2. EM-Quali-Spiel in Folge. Hatten ja erst die Österreicherinnen geschlagen. Jetzt gab es ein 3:1 gegen Island.
Mit dem neuen Bundestrainer auf der Tribüne.
So sieht es nämlich aus. Und dann gibt es noch die Meldung aus Liverpool. Da scheint diese Woche Nägel mit Köpfen gemacht zu werden. Ruben Felipe Amorim, ich kenne ihn noch ganz gut, von Sporting Lissabon, ist da auch immer noch Trainer, soll der Nachfolger von Jürgen Klopp werden. Da soll es diese Woche möglicherweise den Abschluss der Gespräche zwischen beiden Seiten geben. Er hat bei Sporting aber auch noch einen Vertrag bis 2026, holt da wahrscheinlich jetzt im Juni dann auch die Meisterschaft mit dem Klub. Da wird eine Ablöse fällig für Liverpool und dann soll er einen Vertrag bei den Reds bis 2026, 27, 3 Jahre soll er unterschreiben, also 27.
Soll ich ganz gemein sein?
Du, jeder Nachfolger von Kloppo hätte es schwer, das egal
der,
wie er heißt.
Das ist der Erste, der geopfert wird.
Ja, ja. Das ist der Erste von den nächsten 5, die geopfert werden.
Mindestens 3.
Liverpool wird, na, wie lange war Kloppo jetzt da? Fast 10 Jahre, 9 sind es im Sommer. Dann werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich bei Liverpool 9 Jahren 6, 7 Trainer sehen.
Könnte passieren.
Also, aber das Geld ist ja da.
Genau, also an Geld führt sie in der Premier League sowieso nicht.
Die könnten auch uns beide so als Doppelduo.
Ich würde mich auch opfern lassen in Liverpool, also so ist nicht. Ne? Für die erste Saisonhälfte, ich würde es machen.
Ja, also ich hätte auch Lust, du und ich.
Das auf und rum zu spielen, Deckel drauf.
Tschüss.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.